Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Man glaubt es kaum, aber bei den US-Demokraten regt sich tatsächlich Widerstand. Gegen einerseits die autoritäre Politik von US-Präsident Donald Trump, aber andererseits auch gegen das liberale Parteiestablishment innerhalb der Demokraten. Gerade gewinnen bei den Vorwahlen für den US-Kongress in einem Wahlbezirk nach dem anderen Kandidatinnen der Democratic Socialists of America und auch andere linke Kandidaten, um dann bei den Midterms im November anzutreten. Medien sprechen schon von dem Mamdani-Effekt mit Verweis auf den linken New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani. Aber eine große Frage dabei ist natürlich, ob das am Ende auch bei den Wählerinnen und Wählern gut ankommt. Können sich linke Demokratinnen und Demokraten durchsetzen und die Wahlen im November für sich entscheiden? Oder ist die Angst vor dem Gespenst des Kommunismus in den USA dann doch zu groß? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und habe heute Sebastian Moll als Gast bei mir in der Leitung, der für uns aus New York City berichtet. Hallo Sebastian.
Hallo nach Berlin.
Sebastian, du wohnst ja jetzt, glaube ich, schon länger in New York und hast natürlich auch die Wahl von Zohran Mamdani mitbekommen und dann die Zeit, als er sein Amt angetreten hat, Anfang des Jahres. Mich würde mal interessieren, in welchem Viertel wohnst du denn eigentlich da und bekommt man da irgendwas mit vom Mamdani? Merkt man irgendwie eine Stimmung, die sich geändert hat oder vielleicht auch schon irgendwelche Dinge, die umgesetzt wurden, die er versprochen hat?
Also ich wohne im Norden von Harlem, also auf der Grenze von Harlem und Washington Heights. Washington Heights ist dann mehr das Latinx-Viertel im Norden von Harlem und wo man es natürlich ganz konkret gemerkt hat. Und ich denke, da wollen wir auch drauf kommen, war ja jetzt bei den Primaries zu den Midterms, also bei den Vorwahlen innerhalb der Demokratischen Partei zur Aufstellung der neuen Kandidaten, Kandidatinnen. Und da ist bei uns eben eine junge linke demokratische Sozialistin angetreten gegen einen alteingesessenen puerto-ricanischen Kongressabgeordneten, der seit 16 Jahren in Washington sitzt. Und da hat in unserem Bezirk also mit großer Mehrheit die junge demokratische Sozialistin gewählt. Und es ist insofern auch bezeichnend, weil das Viertel eben nicht nur sozusagen jetzt aus jungen Progressiven besteht, so wie das in Brooklyn zum Beispiel der Fall ist, sondern dass tatsächlich eben auch viele, insbesondere lateinamerikanische Bürger, eher aus der Arbeiterschicht wohnen. Also das war dann schon irgendwie ein deutliches Zeichen, dass dieser Mamdani-Effekt schon auch weiter trägt als innerhalb sozusagen der typischen sozialistischen Wähler, die man so im Kopf hat.
Also gab es da auch bei dir im Viertel auf jeden Fall irgendwie eine Veränderung, einen Umbruch. Hat man das denn auch gesehen? Also gab es irgendwelche Rallyes oder Haustürwahlkampf oder so?
Also Rallyes, große Rallyes gab es nicht. Aber was man natürlich gemerkt hat, und das kennzeichnet ja diese Maschine der Democratic Socialists, dass die unglaublich viele Leute über ihren Netzwerke mobilisieren können, die wirklich von Tür zu Tür gehen und an jeder Ecke stehen und Gespräche mit den Leuten anfangen und Flugzettel austeilen und dass sie halt wirklich sozusagen diese Mamdani-Armee mobilisieren können, die dann also präsent sind im Viertel und auf der Straße.
Mhm. Das haben wir ja bei der Bürgermeisterwahlkampagne von Mamdani ganz stark gesehen. Das war ja wirklich omnipräsent. Auch in Deutschland haben wir alle das ja mitgekriegt. Wir wollen jetzt vielleicht nochmal genauer auf die Democratic Socialists eingehen. Was ist das eigentlich für eine Organisation? Das klingt ja erstmal alles ganz weit links. Aber ist das eigentlich so, wie man sich das vorstellt? Sind das klassische Sozialisten?
Ja, also historisch gesehen, die sind gegründet worden 1982 von einem linken Journalisten namens Michael Harrington, der quasi die Notwendigkeit gesehen hat, die Überreste der Studentenbewegung, der linken Studentenbewegung der 60er Jahre und der alten Linken, also sozusagen Gewerkschaftler und wirkliche Sozialdemokraten im europäischen Sinne irgendwie zusammenzubringen, um im Zwei-Parteien-System in der Demokratischen Partei einen Linksruck sozusagen zu bewirken und linke Themen da wirklich auf die Agenda zu bringen. Und es war eigentlich bis 2016 eine relativ marginale Organisation, hatte glaube ich so um die 6.000, 7.000 Mitglieder. Und dann hat sich natürlich Bernie Sanders als bekennenden Sozialisten aufstellen lassen und hat also diesen Namen dann auch breit populär gemacht und hat da so eine ganz neue, junge, große Anhängerschaft gefunden. Und seitdem haben die Democratic Socialists irgendwie eine große nationale Organisation mit über 130.000 festen Mitgliedern, die dann wiederum also x Leute mobilisieren können, also wirklich ein Faktor in der nationalen Politik geworden. Dann natürlich dazu sagen, die sind auch intern zerstritten. Ja, es gibt den Flügel, den moderateren Flügel, der also wirklich so relativ akzeptabel sozialdemokratische Themen auf die Agenda der Demokratischen Partei bringen wollen, und es gibt einen radikaleren Flügel. Also da gibt es auch interne Streitereien.
Du hast ja jetzt gerade schon Bernie Sanders erwähnt, den linken Senator in Vermont, der ja auch wirklich viel in der Öffentlichkeit auftritt und, glaube ich, auch in Deutschland vielen Begriff ist. Vielleicht können wir jetzt nochmal, können wir jetzt also nicht nur auf seins, sondern generell auf das Programm der Democratic Socialists mal eingehen. Was sind denn eigentlich so Kernthemen, Kernforderungen? Ich glaube ja auch, der Krieg in Gaza hat auch eine große Rolle gespielt bei deren Erfolgszug jetzt in den letzten Monaten und Jahren.
Ja, also ich meine, der Krieg in Gaza ist natürlich auch ein Problem oder ein Spaltungspunkt innerhalb dieser Bewegung. Also Zoran Mamdani gemeinsam mit Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders, die ja sozusagen der Kern von dieser Bewegung sind, die versuchen ja eigentlich schon immer, sich also ganz auf ökonomische und soziale Ungerechtigkeit zu konzentrieren und auch die Linke weg von der Identitätspolitik zu bringen. Und Mamdani zum Beispiel, der hat natürlich mit Gaza als ehemaliger Palästina-Aktivist eine klare Meinung und eine klare Position, aber stellt das nicht sozusagen vorne an. Bei den jüngeren DSA-Kandidatinnen und auch Anhängern, da ist es nicht so ganz sicher, wo die stehen. Und das gerät ihnen auch zu einem Problem. Also zum Beispiel diese Daria Lisa Chevalier, die kam also ganz klar aus den Anti-Israel- und Anti-Amerika-Protesten an der Columbia University und hat also damals auch problematische Tweets rausgelassen, die ihr jetzt zum Stolperstein werden, wo sie also so Fuck Harris geschrieben hat. Da weiß man es nicht so genau. Also, und die haben natürlich Zulauf aus dieser Bewegung, die jetzt in die Democratic Socialists auch überschwappt, ja.
Das hat natürlich ja auch viel damit zu tun, dass irgendwie die Zustimmung zu Israels Krieg in Gaza irgendwie in den USA auch immer weiter sinkt. Also viele Bürgerinnen und Bürger sind nicht zufrieden damit, was die Israelis in Gaza tun und was Netanyahu in Gaza tut. Und natürlich auch mit der Unterstützung der USA dafür. Aber du sagst ja gerade, das ist eher so ein Mobilisierungsmoment gewesen, aber thematisch geht es eigentlich auch noch um ganz viele andere Dinge. Vielleicht können wir mal dazu kommen. Was ja irgendwie ein wichtiger Punkt ist, ist ja die Sozialpolitik, die du gerade auch schon erwähnt hast. Vielleicht kann man ja so ein bisschen sagen, in den Democratic Socialists kann man auch so ein bisschen so eine Anti-Maga-Bewegung sehen. Viele Arbeiter haben ja bei der letzten Präsidentschaftswahl Trump gewählt, weil sie unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der Demokraten waren, weil sie Angst vor Abstieg haben, vorm Kaufkraftverlust, halt wütend auf das Establishment sind, wegen der Niedergang der Industrie, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, die Kohle in West Virginia zum Beispiel. Und das sind ja eigentlich auch alles eher linke Themen, die nur lange irgendwie von den Demokraten nicht so stark besetzt wurden. Ändert sich das jetzt? Also machen die Democratic Socialists das wieder eher zu Kernthemen?
Ja, also ich glaube, die Tatsache, dass die jetzt so einen Rückenwind haben und so einen Zulauf haben, ist natürlich die Unzufriedenheit mit dem demokratischen Partei-Establishment, dass das demokratische Partei-Establishment einfach in Washington nicht genügend Widerstand gegen Trump leistet, dass sie sich dann eben immer wieder doch über den Tisch ziehen lassen, um dem Trump-Haushalt zuzustimmen, dass sie nicht hart genug gegen ICE auch auftreten und dass sie den Krieg gegen den Iran letztlich mitfinanzieren. Und ich glaube, das ist eben so eine Welle, dass sie einfach sagen, wir brauchen Leute in Washington, die wirklich gegen Trump kämpfen und die auch begreifen, in was für eine Krise die Demokratie ist. Weil man das Gefühl hat, dass die alten Demokraten in Washington, die natürlich auch stark von Lobbygeldern abhängen, unter anderem eben auch von so Organisationen wie AIPAC, also der Israel-Lobby, dass die also einfach nicht genügend tun und dass mir Leute nach Washington schicken muss, die kämpfen. Und ich glaube, das zieht auch relativ viele dann Demokraten mit, die vielleicht sich nicht so weit links begreifen, aber die eben auch mit der demokratischen Führung in Washington extrem unzufrieden sind und denken, die kämpfen einfach nicht genug.
Schön, dass du auf die Wählbarkeit eingehst oder darauf, ob die Democratic Socialists oder generell linke DemokratInnen auch Wählerinnen und Wähler überzeugen könnten, die sich selber als gar nicht so weit links einordnen. Das ist natürlich die große Frage, halt auch vor den Midterms. Wenn man so in die Medien schaut, dann gibt's da ganz unterschiedliche Einschätzungen zu. Die einen sagen, nee, also die Demokraten müssen eigentlich zentristischer werden, um halt irgendwie möglichst viele Leute abzuholen. Und andere sagen, nee, gerade weil Trump eben gegen das Establishment angetreten ist und das jetzt aber irgendwie nicht so einlösen konnte, braucht man eigentlich eine radikalere Kraft. Wie würdest du das denn einschätzen?
Ja, also du sagst ja schon, was die beiden Positionen sind. Und es war ja 2020 die Wahl von Joe Biden. Das war ja so eine Alles-außer-Trump-Wahl. Und ich glaube, es gibt eine große Unzufriedenheit damit, dass Biden da nicht wirklich einen radikalen Neuanfang gemacht hat, dass er zum Beispiel auch nicht die Leute aus der ersten Trump-Regierung juristisch verfolgt hat, die also ganz klar die Gesetze verletzt haben und dass Trump dann eben wiedergewählt worden ist. Und deswegen, glaube ich, gibt es schon eine starke Meinung innerhalb der Demokratischen Partei, dass man diesen Zentrismus, dass das kein Weg nach vorne ist, den wir ja mit Biden, der auch für den durchschnittlichen Wähler aus den Vorstädten oder auch für die weiße Arbeiterklasse, die ja zum großen Teil zu den Republikanern gewandert ist, wählbar ist. Und da ist eben jetzt natürlich die Frage, wie wählbar sind denn die Democratic Socialists für moderatere Wähler? Und ich glaube, die Frage ist letztlich noch nicht beantwortet. Man hat jetzt in urbanen Zentren gesehen, dass sie dort wählbar sind. Aber interessant wird es dann eben zu den Midterms hin, ob Kandidaten eben auch in Staaten im Mittleren Westen dann wählbar sind. Es gab gerade ein großes Feature in der New York Times über eine Kandidatin der Democratic Socialists in Wisconsin und die kam so unentschieden raus. Also sie findet schon Anklang, also man weiß nicht, ob sie es schafft oder nicht. Und es ist ja auch so, jetzt rede ich wieder endlos, dass aber Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die machen ja eigentlich schon seit Beginn der zweiten Amtszeit von Trump so eine Anstrengung, eben auch die Leute außerhalb der urbanen Zentren anzusprechen mit ihrer Fight the Oligarchy Tour. Die touren wirklich auch durch das Hinterland und sprechen da direkt mit den Leuten und wollen denen zeigen, ja, wir sind keine verrückten Spinner, ja, die irgendwie eine Räterepublik etablieren wollen, sondern wir wollen euch helfen, wir sind auf eurer Seite. Aber wie gesagt, wie weit es wirkt und ob das funktioniert, das bleibt abzuwarten und bleibt spannend, ne?
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Wo du jetzt gerade die Räterepublik schon ansprichst. Wie ist das denn eigentlich, sich sozialistisch zu nennen in den USA? Also eigentlich ist ja diese eingebläute Angst vor dem Kommunismus, die ist ja eigentlich allgegenwärtig in den Vereinigten Staaten. Ist das nicht mehr so? Hat sich da irgendwas verändert?
Ja, also es ist so, ich meine, Trump und die ganzen Konservativen, die MAGA-Bewegung, die versuchen natürlich jetzt diese Ängste zu schüren und sagen immer wieder, es gab noch nie einen sozialistischen Staat, der Erfolg gehabt hat. Und man wird es ja dann sehen, in New York zum Beispiel mit diesem Einfrieren von den Mieten, wie dann also alle Mietgebäude irgendwie runterkommen und die Leute dann in der Verwahrlosung leben und diese Ängste zu schüren. Aber es ist tatsächlich so, dass das nicht mehr so funktioniert, wie das früher funktioniert hat. Also es war ja eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg schon so des Sozialismus als anti-amerikanisch gebrandet oder belegt worden ist, dass die Sozialisten dem Amerikaner im Krieg in den Rücken fallen wollen. Natürlich war es dann in den 50er und 60er Jahren ganz schlimm, aber es ist tatsächlich so, dass eben unter jüngeren Wählern, unter dieser ganzen Bernie-Bewegung, die ja mittlerweile auch schon, es sind ja jetzt wieder 10 Jahre vergangen, die sitzen jetzt im Elternbeirat, die sind alle Mitte 40, ne, und sind aber immer noch Sozialisten. Ja, also dass das also wirklich kein Schimpfwort mehr ist. Es gab eben gerade eine Umfrage, wo 62% der Wähler und jetzt nicht nur demokratischen Wähler unter 39 demokratische Sozialisten wählen würden und Sozialismus nicht mehr als Schimpfwort betrachten. Und dass das Bild, was man von demokratischen Sozialisten oder vom Sozialismus hat, eben nicht mehr so der Stalinismus ist, sondern eher gut funktionierende europäische Sozialdemokratien, also wie die skandinavischen Länder oder wie auch bis zum gewissen Grad zumindest Deutschland, ne?
Also da hat schon irgendwie in gewisser Weise so eine Art Entzauberung oder auch Normalisierung stattgefunden, so wie ich das verstehe. Wie ist denn jetzt eigentlich so die Strategie? Also praktisch, wie läuft der Wahlkampf schon ab? Gibt's da schon explizite Forderungen, Ideen, um vielleicht auch Trumps Politik zu begegnen?
Naja, also es gibt eben diese Netzwerke, die helfen, diese nationalen Netzwerke, diese extrem gut vernetzten Progressiven, das sind nicht nur die Democratic Socialists, sondern da sind dann eben hängen auch Organisationen wie Indivisible dran, also Widerstandsorganisationen oder diese 50-51, die untereinander sehr gut vernetzt sind und die sich dann auf in den verschiedensten Wahlkämpfen im ganzen Land eben auf Kandidaten einigen, die sie unterstützen, und die haben eine unheimliche Kraft und eine unheimliche Macht, Leute zu mobilisieren. Und ich glaube, im Augenblick ist das die Strategie, also im ganzen Land in den verschiedensten Wahlkämpfen eben die progressiven Demokraten zu unterstützen und in die Ämter zu bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal die Strategie. Und natürlich ist das Ziel, in beiden Häusern bei den Midterms die Mehrheit wiederzubekommen und dann eben mit Kandidaten, die eben keine Establishment-Kandidaten sind und die nicht Millionen von APAC oder von irgendwelchen Kryptounternehmen annehmen, sondern die wirklich von der Basis gefördert werden. Das ist, glaube ich, das Ziel erstmal.
Also der Fokus sind schon da erstmal klar die Midterms, und es werden auch irgendwie zivilgesellschaftliche Organisationen mit einbezogen. Allerdings gibt es ja schon auch so ein paar Stolpersteine dabei, und einen haben die Demokraten sich tatsächlich so ein bisschen selber gestellt, würde ich sagen. Das ist jetzt vor kurzem, gab es den Kandidaten für den Senatsposten in Maine, Graham Plattner, der wurde eigentlich erst aufgestellt. Auch er ist zwar selber kein Democratic Socialist, aber trotzdem linker Kandidat und auch unterstützt von Bernie Sanders und Zohra Mamdani. Und der musste jetzt wieder zurückziehen, weil doch sehr explizite Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erhoben wurden. Und deswegen hat er zurückgezogen. Wie gefährlich, meinst du, kann das denn jetzt eigentlich den Demokraten werden? Wie viel bedeutet das?
Ja, also die Leute, die ihn unterstützt haben, die Democratic Socialists oder auch Politiker wie Mamdani, die sich für ihn ausgesprochen haben, die werfen sich natürlich jetzt vor, dass sie die Zeichen an der Wand ignoriert haben und zu lange an ihm festgehalten hat. Er hat einen problematischen Lebenswandel gehabt, er ist Kriegsveteran, hat posttraumatisches Stresssyndrom, hat Alkoholprobleme gehabt. Dann gab es eben diese Nachrichten, dass er irgendwelche Sexkontakte außerhalb seiner Ehe gehabt hat. Da hieß es noch, naja, also niemand ist perfekt, keiner hat ein perfektes Leben geführt, und jetzt kamen eben diese sehr handfesten Vergewaltigungsvorwürfe raus, und da war es dann klar, man kann an ihm nicht mehr festhalten, und seine Kampagne ist jetzt kollabiert. Und also ob das jetzt Auswirkungen insgesamt auf die in Anführungsstrichen Bewegung hat, das muss man erstmal sehen, oder ob man es als Einzelfall stehen lassen kann. Ich meine, die Linken oder Demokraten können natürlich zu Recht sagen, ja, wir haben einen Vergewaltiger im Weißen Haus, also stellt euch nicht so an. Also ich glaube jetzt so aus dem Bauch raus, ich glaube nicht, dass das jetzt auf die Bewegung großartige Auswirkungen hat, dass also andere Kandidaten, progressive Kandidaten jetzt mit Graham Plattner gleichgesetzt werden. Das einzige Problem in Maine ist jetzt ein Ersatz für ihn zu finden erstmal.
Also du glaubst schon, dass das jetzt keine riesigen Auswirkungen auf die ganze Bewegung haben wird. Es gibt ja auch eine Menge Skandale in dem amerikanischen Politikbusiness, auch Stichwort Trump. Wie sieht es denn mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in 2028 aus? Gibt es da auch schon KandidatInnen, die dafür in Frage kommen könnten aus den Reihen der Democratic Socialists?
Die Alexandria Ocasio-Cortez ist ja schon lange als Präsidentschaftskandidatin im Gespräch, die ja mittlerweile über extensive Washington-Erfahrungen verfügt, die also weiß, wie man damit in Strukturen umgeht, die also in vielen Detailproblematiken, Politikthematiken extrem tief drinsteht, die schlau ist, die Charisma hat. Also die wird schon als Kandidatin ins Feld geführt. Und da ist dann eben die Frage, ob die Demokratische Partei wirklich dazu bereit ist, dann so weit nach links zu gehen.
Ja, das genau. Ro Khanna aus Kalifornien, der wird auch immer noch mal wieder genannt. Aber ja, klar, Alexandria Ocasio-Cortez natürlich die noch sehr viel populärere Figur innerhalb der Demokraten. Wenn wir jetzt mal schon auf die Midterms am 3. November schauen, da werden ja alle Sitze im Repräsentantenhaus und auch ein Teil des Senats werden da neu gewählt. Das kann dann, falls es da wirklich halt einen großen Machtwechsel gibt, kann Trump das wirklich für seine Politik ganz schön gefährlich werden. Das wird dann würde sehr viel schwieriger für ihn werden. Wenn du jetzt mal in die Glaskugel schauen könntest, wie stehen denn die Chancen der Demokraten auf einen wirklichen Durchmarsch?
Also im Augenblick sagen eigentlich fast alle Umfragen, also die Popularitätswerte von Trump sind auf einem historischen Tief und auch für seine Basis ist er mit der ganzen Iran-Geschichte dann doch zu weit gegangen, was sie auch ganz handfest in ihrem Alltag zu spüren bekommen. Und die Demokraten haben einen enormen Aufwind und eigentlich gehen fast alle Experten davon aus, dass die Demokraten auf jeden Fall das Repräsentantenhaus und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch den Senat wieder gewinnen und dem Trump dann in den verbleibenden 2 Jahren doch das Leben sehr schwer machen können.
Das heißt, die Chancen stehen eigentlich nicht schlecht. Am Ende hängt es dann natürlich auch nochmal von der Überzeugungskraft ab, dass sich wirklich was ändert, dass keine Politik mehr für Reiche gemacht wird, dass Wohnungsnot, Kaufkraftverlust, Wirtschaft und so weiter unter Kontrolle gebracht werden und dass die Demokraten dann letztendlich auch wirklich liefern. Und ob sie das schaffen, das werden wir weiter beobachten. Damit sind wir heute am Ende der Fernverbindung angelangt. Vielen Dank, Sebastian, dass du dabei warst.
Vielen Dank.
Wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und Marie Frank für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen haben, dann schaut gerne auf taz.de beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, Taz zahlig vorbei. Teilt uns mit euren Freunden, Freundinnen, eurer Familie und auf den sozialen Medien und überall, wo ihr sonst noch so unterwegs seid. Anregungen, Lob, Kritik und Vorschläge sonstiger Art gerne an fernverbindung@taz.de oder in die Kommentarspalten. Nächstes Mal geht's an gleicher Stelle weiter mit anderer Host und ich sage alles Gute und bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.